Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast aus Hamburg-Altona der Neuen Mitte. Mein Name ist Charles Goulamy und heute geht es um den zweiten Teil des Dreiteilers über das Bronchialkarzinom. Letzte Woche gab es ja den ersten Teil, wo ich ein bisschen allgemein erzählt habe und ein bisschen was zu den Risikofaktoren erzählt habe, den Tumortypen. Und heute soll es darum gehen, wie geht man diagnostisch vor, um zu schauen, was für eine Art von Tumor es ist. Ich hatte ja erzählt, dass es da verschiedene Tumortypen gibt, was das Bronchialkarzinom angeht, aber auch, wie es dann weitergeht, was die Ausbreitungsdiagnostik angeht und was dann eben auch andere Faktoren angeht, die für eine mögliche Therapie wichtig sind. Darüber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Zuvor noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Was die Risikofaktoren angeht, habe ich ganz vergessen zu erzählen, dass natürlich auch die Familiengeschichte eine große Rolle spielt. Das bedeutet, gibt es Tumorerkrankungen in der Familie, dann kann das eben auch ein Anzeichen dafür sein, dass man selber ein erhöhtes Tumorrisiko zum Beispiel auch für ein Bronchialkarzinom hat. Ich hoffe, dass ihr die Spülmaschine im Hintergrund nicht hört. Ich gehe mal davon aus, weil ich das so ein bisschen abschirme mit meinem Körper. Und zwischendurch kann es immer mal ein bisschen Geräusche geben übers Babyphone oder meine Frau, die niest. Gesundheit übrigens, mein Schatz. Insofern, es ist wie immer direkt und nicht gefiltert. Und es wird nicht geschnitten, ja. Ja, Diagnosesicherung. Vielleicht erzähle ich nochmal vorab, wie es dazu gekommen ist. Also ich habe ja lange in einer Lungenklinik in Hamburg gearbeitet, in Harburg, in der Lungenabteilung, die jetzt als erste oder als einzige Klinik in oder Abteilung in Hamburg ein zertifiziertes Lungenkrebszentrum ist, ne, von der Deutschen Krebsgesellschaft. Das liegt einfach daran, dass viele Patientinnen und Patienten dort diagnostiziert worden sind, mit Bronchialkarzinom behandelt worden sind und es eben dort auch eine chirurgische Abteilung gibt und das Ganze so ein bisschen verzahnt ist. Und deswegen habe ich in meiner Weiterbildungszeit sehr viel mit solchen Fällen zu tun gehabt. Und wenn nachher noch ein bisschen Zeit ist, werde ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Letztlich ist es meistens so, dass Patienten sich mit Aufnahmen, mit Röntgenbildern vorstellen, die irgendwann gemacht worden sind, entweder aus anderen Gründen oder weil es Beschwerden gab. Ich hatte ja letzte Woche etwas erzählt über Symptome und dann ging sozusagen die Diagnostikmühle los und man hat versucht herauszufinden, welche Sorte von Lungenkrebs das ist, wie ausgebreitet dieser Tumor ist und welche Operation oder andere Therapie vielleicht möglich ist. Und dafür muss man eben viel untersuchen. Und deswegen ist es so, dass man, wenn man als Betroffene oder Betroffener mit dieser Fragestellung in eine Klinik geht, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass man mindestens eine Woche Zeit in dieser Klinik verbringen muss, weil es eben viele Untersuchungen gibt. Und die werden zum Teil parallel gemacht, aber zum Teil werden die hintereinander gemacht, weil eben zum Beispiel bestimmte Tumortypen bestimmte diagnostische Maßnahmen erfordern und bei anderen Tumortypen ist das möglicherweise nicht so wichtig und da würde man sozusagen Ressourcen verschwenden, wenn man es dann auch machen würde. Deswegen steht an erster Stelle der Diagnosesicherung immer die Klärung des Tumortyps. So, aber wir müssen noch einen Schritt nach vorne gehen. Wenn wir jetzt in der Arztpraxis beginnen, dann gibt es Röntgenbilder. So, je nachdem, normale Röntgenbilder oder eine Computertomographie. Zu der Problematik von Röntgenbildern habe ich ja schon ein bisschen was erzählt in der Folge bildgebende Diagnostik in der Pneumologie. Aber vielleicht noch mal kurz aufgefrischt. Röntgenbilder sind immer eine Untersuchung, die einen Grund haben muss. Das bedeutet, mal eben Röntgenbilder zu machen, einfach so, weil jemand neugierig ist. Das ist sozusagen Körperverletzung, wenn man das als Arzt macht. Das darf man nicht, es muss einen Grund geben. Dieser Grund kann natürlich gemeinsam erarbeitet werden. Und es gibt vielleicht Gründe, die sind sehr dringend und andere Gründe sind nicht so dringend, sodass das schon etwas ist, was im Dialog mit den betroffenen Patientinnen oder Patienten entschieden wird. Aber letztlich ist es so, dass zum Beispiel auf einem Röntgenbild irgendeine verdächtige Struktur zu sehen ist, ne? Und dann geht man den nächsten Schritt, gibt der Patientin dem Patienten eine Überweisung für eine Computertomographie des Brustkorbs mit. Ist auch eine Röntgenuntersuchung, die Strahlenbelastung ist noch ein bisschen höher als beim Röntgen, aber man sieht eben auch etwas mehr, ne? Manchmal kommt dann ja die Frage, wieso nicht MRT, also Kernspinnen, ist ja keine Strahlenbelastung, stimmt, ne? Ist ja eine Magnetresonanztomographie, aber in der Kernspinnenuntersuchung kann man die Lunge nicht bewerten. Das heißt, ne, man hat da zwar irgendwelche dargestellten Bilder, aber man kann mit denen im Prinzip nichts anfangen, ne? Insofern muss es dann tatsächlich ein CT sein. So, und jetzt sieht man dort etwas. Und wenn das Ganze, ja, so ein kleiner Fleck zum Beispiel, ne? Und wenn das Ganze sehr klein ist, ja, ein Rundherd unter 5 Millimetern und der auch nicht so tumortypisch aussieht, dann spielt er im Prinzip keine Rolle, ne? Es gibt ja eben diese Leitlinie, von der ich erzählt habe, die ja auch Grundlage jetzt dieser Podcast-Reihe ist, die Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Lungenkarzinoms der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie und auch anderer Fachgesellschaften. Könnt ihr nachlesen im Internet. Wenn der Fleck aber größer ist und da will ich jetzt nicht mit Millimeterzahlen um mich schmeißen, aber man kann sagen, vereinfacht, je größer, je unschärfer begrenzt, je mehr bildmorphologische Zeichen, die, ich sag mal, den Verdacht mit sich bringen, dass das Ganze zum Beispiel Lungenkrebs sein könnte, desto dringender ist es dann, das Ganze abzuklären. Dann gibt es eine Einweisung, es muss ein Termin vereinbart werden mit einer lungenfachärztlichen Abteilung in einer Klinik. Da gibt es mehrere zur Auswahl hier in Hamburg und der Umgebung. Und dann passiert es praktisch so, dass man dorthin kommt mit Bildern. Es gibt ein ärztliches Gespräch, da wird nochmal alles gesichtet, es wird alles angeguckt und dann werden eben diese ganzen Untersuchungen geplant. Ne? Das sind Routineverfahren, kann man sagen, in den Kliniken und aber wenn die zertifiziert sind, dann ist das auch alles transparent nachlesbar. Und der erste Schritt ist zu klären, welcher Tumortyp ist das? Ne? Ist das ein Plattenepitheltumor? Ist das ein Adenokarzinom? Ist das ein kleinzelliges Bronchialkarzinom? Das sind ja diese Tumortypen, von denen ich beim letzten Mal erzählt habe, auch erzählt habe, wie häufig diese oder jene Form ist, prozentual gesehen. Und der wichtigste Schritt, um das zu klären, ist dort eine Probe draus zu gewinnen. So, da gibt es mehrere Wege für und die hängen davon ab, wo in der Lunge diese tumorverdächtige Struktur sich befindet. Aber der erste Schritt ist eigentlich immer, der wichtigste Schritt ist die sogenannte Bronchoskopie. Ja, das kann man übersetzen mit Lungenspiegelung. Das trifft es nicht so ganz, weil man eigentlich das periphere Lungengewebe, ne, da wo die Lungenbläschen sitzen, gar nicht sieht. Das heißt, man sieht eigentlich nur die Bronchien und auch nicht, man kann gar nicht so weit reingucken in das Bronchialsystem. Ne? Man sieht sozusagen die Luftröhre, dann kann man in die einzelnen Bronchien des Oberlappens, des Mittellappens, rechts, links gibt es ja keinen, und des Unterlappens gehen und dann kann man da nochmal weiter die Segmentbronchien sich angucken und dann kann man noch so ein bisschen weiter reingucken und dann ist eigentlich schon Ende, ja. Und wenn man überlegt, dass es 23 Aufzweigungen gibt, dann ist das nicht weit, wie man gucken kann, ne? Was man dann aber macht, um eine Probe, die zum Beispiel sehr weit außen irgendwo, ich sage jetzt mal statistisch nach Aufzweigung Nummer 20 liegt, um dort eine Probe rauszukriegen, macht man Folgendes. Man geht in den Gang, der dorthin führt, mit der Kamera hin und schiebt die, also sozusagen schiebt dort eine Zange vor. So. Und diese Zange schiebt man einfach vor und das Ganze macht man sozusagen unter Röntgendurchleuchtung. Das heißt, in dem Moment, wo man die Zange vorschiebt, drückt man einen Knopf. Und man muss natürlich vorher ein Röntgengerät da so hinstellen, ein sogenannter C-Bogen. Und dann sozusagen strahlt, ja, der Patient durchleuchtet. So, und in dem Moment, sie guckt man, wo ist die Zange? Ist die da, wo man denkt, dass da auch dieser Knoten oder dieser Fleck ist? Dann öffnet man die Zange, greift rein, schließt die Zange und zieht raus. So. Und dann hofft man, dass man da eine Probe draus gewonnen hat. Und es kann aber sein, dass man ein bisschen weiter oberhalb war oder ein bisschen weiter unterhalb war. Man sieht das auf dem Röntgenbild ja immer nur zweidimensional, aber in Wirklichkeit ist sie ja dreidimensional. So, und dann nimmt man nochmal so eine kleine Bürste, sieht aus wie so eine Bürste für Nuckelflaschen zum Beispiel, nur viel, viel kleiner. Die muss ja durch diesen Kanal des Bronchoskop passen und schiebt die davor und reibt da so ein bisschen rum und streichelt, zieht die dann raus sozusagen mit dem Bronchoskop, um die Zellen nicht wieder abzustreifen. Nimmt so Objektträger von einem Mikroskop und rollt die da aus. Ja, das bedeutet, man versucht nicht nur, also man versucht auf mehrere Weisen Proben zu nehmen, einmal durch diese Zangenbiopsie, aber eben auch durch diese Bürstenzytologie, ne, so nennt man das dann, Bürstenbiopsie, wo man einzelne tumorverdächtige Zellen vielleicht rausfischen will. Ne? Es gibt auch die sogenannte Kryobiopsie, da ist es so, dass man ja, im Prinzip eine Sonde vorschiebt und dann einen Knopf drückt und dann gefriert das und dann bleibt das eben hängen sozusagen an. Also das ist so ein bisschen das Dolomiti-Phänomen. Ich weiß nicht, die älteren Menschen, meine Jahrgänge vielleicht, die kennen noch das Dolomiti-Eis und wer da drin mal geleckt hat, da ist garantiert mal die Zunge festgeklebt. Und ja, ist nicht ganz passendes Beispiel, gebe ich zu, aber letztlich ist es sowas Ähnliches. Ne? Es bleibt dann hängen, Tumorgewebe, und dann zieht man dran und reißt halt ein Stück davon raus. Ne? Und das kann man sich dann hinterher unter dem Mikroskop angucken, beziehungsweise die Pathologen können das. Ja, und natürlich Spülproben, das heißt, man spritzt da Wasser rein, ganz, ganz viel, und saugt es wieder auf. So, und dann guckt man halt, sind da irgendwelche tumorverdächtigen Zellen. Ne? So, und jetzt ist das Problem, dass man natürlich das Ergebnis nicht sofort kriegt. So, das bedeutet, das muss erstmal in die Pathologie gehen und dann kriegt man ein Ergebnis, je nachdem, wie schnell die sind. Ich sage jetzt einfach mal so 2, 3 Tage später. Jetzt haben die Patienten vielleicht aber schon am Montag gefragt, wie lange muss ich denn bleiben? So, und dann wird gesagt, ja, rechnen Sie mal mit einer Woche. So, und dann kommt am Dienstag die Untersuchung. Und am Donnerstag oder Freitag kommt das Ergebnis, kein wegweisender Befund. So, dann kann man sagen, das kann nicht sein. Das muss entweder eine Entzündung sein oder ein Tumor. Und dann weiß man aber, wenn da im Prinzip nichts rauskam, auch kein Hinweis auf eine Entzündung, dass man das nicht getroffen hat. Und dann muss man das nochmal machen. Und dann muss man wieder warten und so weiter. Natürlich ist, denke ich, den meisten Menschen klar, dass es bei der Wichtigkeit so einer möglichen Diagnose einfach wichtiger ist und dass man im Zweifel vielleicht noch mal eine Woche länger in der Klinik bleiben muss. Aber ich erinnere mich daran, dass das manchmal zu viel Reibung und viel Stress im Arbeitsalltag eines Krankenhausarztes geführt hat. Ne? Es gibt noch andere Wege, an Proben zu kommen, außer der Bronchoskopie. Ja? Zum Beispiel gibt es manchmal Tumoren oder tumorverdächtige Strukturen, die sehr weit zentral liegen, ja, das heißt im Bereich der großen zentralen Aufzweigung, ne? Oder vielleicht im Bereich der Lymphknoten, die sich unmittelbar neben einem großen Bronchus befinden. So, und jetzt ist es so, dass wenn man da eine Probe draus nehmen will, dann kann man ja nicht so weit nach draußen zielen, weil es ja, man geht ja quasi daran vorbei. Man müsste im Prinzip durch den Bronchus durchpieksen, ja. Und das macht man dann in solchen Fällen auch mit dem sogenannten endobronchialen Ultraschall. Das bedeutet, man hat eine Ultraschallsonde, die man da sozusagen durchgibt. Ne? Das Ganze ist ein bisschen schwieriger, weil man eben nicht so ein kleines, schmales Bronchoskop hat, sondern man muss die Patientin oder Patienten starr intubieren, das heißt mit einem Rohr im Prinzip einen Kanal vorbereiten, durch den man dann diese relativ großen Geräte durchschiebt, mit dem man dann aber einen Ultraschall durch den Bronchus machen kann. Warum ist der Ultraschall wichtig? Damit man da nicht irgendwie blind durchpickt und ein Blutgefäß trifft. Da gibt es ja relativ große Blutgefäße, das kann gefährlich werden. Also muss man gucken mit dem Ultraschall, dass man an der richtigen Struktur ansetzt und dann pickst man da quasi mit einer Nadel durch und zieht dort Zellen, Proben, was auch immer raus. Man kann dann natürlich nicht die Zange durchschieben, weil das eben nur ein ganz, ganz kleines Loch ist und dann hat man eben nur ganz, ganz wenig Material. Ähnliches kann man übrigens auch machen durch die Speiseröhre. Das bedeutet, die Speiseröhre läuft ja sozusagen hinter der Luftröhre und wenn der die tumorverdächtige Struktur. Ne? Das ist dann natürlich nicht die Lunge, sondern eher der Bereich, wo die großen Lymphknotenpakete liegen können. Ne? Das bedeutet, da werden wir nachher drauf kommen, wenn es um die Ausbreitungsdiagnostik geht, dann ist nämlich manchmal auch wichtig, ob bestimmte Lymphknotenstationen tumorbefallen sind oder nicht. Und da kommt man dann zum Teil mit Ultraschall und Punktion, also Pieksen durch die Speiseröhre ran, ne, um da Material zu gewinnen. Manchmal ist es so, dass die Tumoren oder tumorverdächtigen Läsionen sehr weit außen liegen, und zwar so weit außen, dass sie sozusagen an der Wand des Brustkorbs liegen, ne, von innen natürlich. Und da kann es dann auch mal sinnvoll sein, von außen da durchzupiksen. Ja, das macht man dann in der Regel auch nicht blind. Was häufig gemacht wird, sind sogenannte CT-gesteuerte Punktionen. Das kann man sich so vorstellen, dass je nachdem, in welchem Bereich die liegen, ne, wenn die jetzt zum Beispiel hinten neben der Wirbelsäule liegen, ne, dann liegen die Patienten im CT auf dem Bauch, ne, werden so durchgeschoben, dann wird da eine kleine Markierungssonde herangepikst. Das Ganze wird natürlich lokal betäubt. Und dann guckt man, aha, das zeigt schon mal in die richtige Richtung. Und dann nimmt man eine Punktionsnadel, das machen dann die Radiologen. Ne, also Radiologen in Kliniken machen auch ganz viel Außerbilder beschreiben. Ne, die machen auch viel interventionell, kann man sagen. Und dann pieksen die da rein. Dann wird nochmal wieder ein Bild gemacht. Und dann sieht man, aha, man ist sozusagen in der Struktur, und dann wird die eigentliche Probe draus genommen. Und dann sozusagen hat man auch relativ viel Material. Das sind dann meistens so Stanzzylinder. Und wir werden gleich da, oder ich werde gleich darüber erzählen, warum es manchmal wichtig ist, dass man viel Material gewinnt. Ne? Da darf man natürlich auch nicht vergessen, da gibt es eben auch ein gewisses Blutungsrisiko. Und das hat man bei jeder Art der Biopsie, aber bei der CT-gesteuerten Punktion ist es eben dadurch, dass es eine relativ lange Nadel ist und man da so quer durchpikst, ist es, würde ich sagen, noch ein bisschen höher als bei manchen anderen Verfahren. Aber ich kann mich erinnern in meiner Zeit in Harburg, dass wir eigentlich immer anschließend eine Diagnose hatten, weil das Material auf jeden Fall ausgereicht hat. Und dann gibt es vielleicht Situationen, wo man sagt, okay, man kann da keine Probe rausnehmen, aber man kann das Ganze, ja, den ganzen Rundherd, den ganzen Fleck, das Ganze, worum es sich eigentlich dreht, einfach rausoperieren. Ne? Zum Beispiel durch eine Operation, entweder offen oder auch endoskopisch per videoassistierte Thorakoskopie. Das passiert natürlich nicht sozusagen, also da muss man dann natürlich gucken, ob man vorher Umgebungsuntersuchungen macht. Hängt wirklich ab von der Größe und hängt auch davon ab, wie operabel jemand ist. Da werden wir auch nachher, werde ich ein bisschen was zu erzählen. Aber das gibt es auch. Ne? Und dann stellt man manchmal fest, hinterher war gar kein Tumor, war nur eine alte Entzündung. Gibt aber auch Fälle, wo man dann feststellt, war ein Tumor, und nachträglich muss man dann noch bestimmte Lymphknoten entfernen. Ne? Das wird dann meistens im Schnellschnitt gemacht. Das bedeutet, während der OP gibt es einen Pathologen, der guckt sich das sozusagen währenddessen an und sagt, okay, restliches Lunggewebe des Lappens muss auch raus, oder eben die bestimmten Lymphknotenstationen müssen auch extrahiert werden. Ne? Das ist sozusagen die Schnellschnittdiagnostik. So, kurze Trinkepause. Ganz wichtig, ne, wo es so trocken und so kalt draußen ist, Leute, ihr müsst trinken, besonders wenn ihr Probleme mit den Schleimhäuten habt, genauso wie ich, und deswegen zum Wohl. Also Wasser, ne, ist ja klar. Okay. 19 Minuten schon, ups. Also es ist ein Riesenthema, und ihr wisst jetzt auch so langsam, warum ich das immer so vor mir hergeschoben habe. Ich hoffe, es wird kein Vierteiler. Ja, was muss man auswerten? Also der Tumortyp ist wichtig. Ne? Ist es ein Plattenepithelkarzinom? Ist es ein Adenokarzinom? Ist es ein großzelliges Karzinom? Ist es ein kleinzelliges Karzinom? Aber nicht nur das, es gibt noch weitere Merkmale, die dann sozusagen getroffen werden müssen, zumindest beim Adenokarzinom. Ne, ist ja ein Tumor, der sich von den Drüsenzellen ableitet, muss noch geguckt werden, wie weit sind die differenziert. Ne? Das heißt, wie stark sind die entartet von der eigentlichen Funktion, die sie mal hatten als Drüsenzellen. Ne? Weil das einen Einfluss auch auf die Therapie und sozusagen das Therapieansprechen hat. Und dann gibt es eben auch viele molekularpathologische Untersuchungen auf verschiedenste Mutationen. So, das liegt daran, dass abhängig von der Anzahl der Mutationen und ob bestimmte Mutationen da sind oder nicht, eben das Ansprechen auf verschiedene Therapieformen, über die ich heute nicht spreche, aber spätestens im nächsten Teil, wie gut das Ansprechen darauf ist. Und das sind immunzytologische Färbungen mit Antikörpern und da braucht man viel Material für, weil man eben Schnitte macht, dann lässt man da bestimmte Substanzen drüber laufen, lässt die einwirken und wertet das Ganze aus mit immunzytologischen Färbemethoden und so weiter. Und dann ist das Material verbraucht. Und dann muss man vielleicht nochmal auf eine andere Mutation testen, muss auf jenes testen und so weiter. Deswegen kann man sagen, je größer die Anzahl des Materials ist, was die Pathologen haben, desto leichter fällt die Diagnostik. Auf der anderen Seite, je größer die Proben sind, ne, denkt nochmal daran, ne, Situation, Patient liegt da, schläft natürlich, habe ich eben nicht erzählt. Also Bronchoskopie macht man natürlich nicht im Wachzustand, das toleriert man gar nicht, weil die Patientinnen oder Patienten so stark husten, dass man das im Prinzip nicht machen könnte. Aber trotzdem, letztlich ist es so ein bisschen blind. Man greift da rein, man macht die Zange zu, man zieht dran. So. Und es gibt auch Komplikationen dieser Untersuchung, wo dann eine Lunge kollabiert, weil man sie ein bisschen eingerissen hat. Das gibt es. Darüber wird auch aufgeklärt. Und das passiert allen. Das ist natürlich umso wahrscheinlicher, je weiter man mit der Zange nach außen muss. Das heißt, es gibt sozusagen das Argument, große Proben, um die Diagnose zu treffen, aber möglichst kleine Proben, um keine Komplikationen zu verursachen. Und diese Entscheidung ist, es klappt nicht immer so, wie man es plant, ne? Wie das ja so oft ist im Leben. Okay, also dann hat man eine Probe, man hat vielleicht eine Diagnostik, also man hat einen Tumortyp. So, jetzt geht es darum, wie weit ist der ausgebreitet? Ja, man kann sagen, je weniger ein Tumor ausgebreitet ist, desto besser ist die Prognose. So, und jetzt muss man halt gucken, also einmal die Größe selber, also wie weit ist er lokal ausgedehnt, wie weit wächst er vielleicht in andere Strukturen außerhalb der Lunge ein. Und da ist natürlich die allerwichtigste Diagnostik die Computertomographie des Brustkorbs. Ne? Also damit kommen ja die meisten sozusagen. Also das ist in der Regel da, aber dann geht es auch so ein bisschen darum, wie sieht es zum Beispiel im Bauch aus? Ne, wir wissen, dass Nebennierenmetastasen gar nicht so selten sind, was Bronchialkarzinome angeht. Es können theoretisch Metastasen in anderen Bauchorganen auftreten, in der Leber zum Beispiel oder auch im Bauchfell. Und um das alles auszuschließen, macht man eben auch bildgebende Diagnostik des Bauches. Und die bildgebende Diagnostik des Bauches war früher, zu meiner Zeit, an erster Stelle die Ultraschalluntersuchung des Bauches. Da muss man aber natürlich sagen, dass die sehr von der Erfahrung und dem Können der oder des Untersuchers abhängig ist, sodass in der aktuellen Leitlinie auch das Abdomen-CT, also die Computertomographie des Bauches, empfohlen wird. Und wenn es sich um einen operablen Befund handelt, also wenn man gleich vom Betrachten der CT-Bilder des Brustkorbs sieht, okay, das könnte man vielleicht operieren, es ist jetzt nicht komplett gestreut oder dass man jetzt sieht auf beiden Seiten der Lunge, dass da ganz viel Tumor ist, dann empfiehlt man heute eigentlich schon gleich ein PET-CT. So, was ist das? Ein PET-CT? Also erstmal ist es ein CT des ganzen Körpers, von Kopf bis Fuß. Es wird alles durchleuchtet im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So, aber man kombiniert diese Computertomographie mit einer Positionsemissionstomographie. Ja, hätte ich mal üben sollen vorher. Das ist eine Untersuchung, wo ein schwach radioaktiver Zucker gespritzt wird. So, und das kann man sich so vorstellen, dass dieser schwach radioaktive Zucker jetzt in bestimmten Bereichen des Körpers angereichert wird, wo besonders viel Stoffwechsel stattfindet. Da reichert er sich an, ne? Und das sind natürlich Tumoren, die sind ja dadurch definiert, dass sie sehr schnell wachsen, also sehr viel Zucker verbrauchen und dort reichert er sich an und er leuchtet dann halt. Aber theoretisch kann das auch in Entzündungsherden so sein, ne? So, und jetzt legt man diese beiden Bilder zusammen, die Computertomographie und die Anreicherungsfunktion. Und wenn man dann sieht, da ist irgendwo zum Beispiel ein vergrößerter Lymphknoten und der reichert an, oder da ist irgendwo ein Fleck, wo man sagt, ja, der Fleck, der muss nichts Böses sein. Und plötzlich sieht man aber, der verhält sich so, ja, der hat viel Stoffwechsel. Dann sieht man natürlich durch die Kombination dieser beiden Verfahren, wo sind mögliche Metastasen. Dieses Verfahren war damals, als ich noch in Harburg gearbeitet habe, sehr selten. Also man brauchte eine Genehmigung von der Krankenkasse. Das war nicht so einfach, diese Untersuchung durchzuführen. Das war auch viel Aufwand für alle, die das machen wollten. Das ist inzwischen weniger geworden. Und ich glaube, durch die aktuelle Leitlinie wird es hoffentlich noch einfacher. Ne? Aber es ist halt auch eine sehr teure Untersuchung. Und deswegen ist es schon richtig, dass man nicht ich sag mal, bei irgendwas, wo, also es muss schon Gründe geben. Ne? Allein schon, um auch die Patientinnen oder Patienten zu schützen, weil eben als Ganzkörper-CT hat es eben auch eine gewisse Strahlenbelastung. Gut, trotzdem kann natürlich die Abdomensonographie, der Ultraschall des Bauches, eine große Rolle spielen, insbesondere wenn es sehr erfahrene Untersucherinnen oder Untersucher sind. Die Knochenszintigraphie spielt eine Rolle. Das ist ein ähnliches Verfahren. Da kriegt man auch was Schwachradioaktives gespritzt, was sich in Knochen anreichert, wo sehr viel Stoffwechsel stattfindet. Und dann werden Fotos sozusagen gemacht. Also man wird quasi von so einem Schirm gestellt und leuchtet eben in den Knochen und an den Stellen, wo besonders viel Stoffwechsel in den Knochen stattfindet, wo mögliche Metastasen sitzen könnten. Da leuchtet man halt ein bisschen mehr, sodass man auch da punktuell Auffälligkeiten hat. Aber wenn man das PET-CT gemacht hat, dann braucht man diese Untersuchung in der Regel nicht. Früher bei uns war es so, dass das PET-CT eigentlich noch nicht allgemein zur Verfügung stand und da war Staging eigentlich CT, Ultraschall des Bauches, Knochenszintigraphie und Kernspinnuntersuchung des Kopfes. Braucht man eigentlich auch nicht mehr, wenn man das PET-CT hat. Damals war das so, dass wir eben aus Kostengründen das auch nicht bei allen Patienten machen durften. Das wurde uns dann von oberärztlicher Seite gesagt. Sondern nur, wenn es ein sogenanntes kleinzelliges Bronchialkarzinom war, weil die eben sehr häufig Metastasen im Kopf gemacht haben. Ne? Insofern finde ich eigentlich das PET-CT eine sehr, sehr gute Lösung, weil man eben auf einen Schlag relativ zeitnah weiß, Operation machbar oder eben nicht. Und wo das PET-CT manchmal heutzutage auch eingesetzt wird, ist, wenn es einen Rundherd gibt, wo man vielleicht aus, ne, wo man sagt, okay, das könnte ein Tumor sein, aber so ganz sicher ist man nicht und die Patienten sind dann vielleicht nicht so einfach zu operieren, weil sie eben sehr schwer krank sind. Dann sagt man, Mensch, soll man wirklich da jetzt eine OP machen mit hohem Risiko? Und dann kann es eben sein, dass das PET-CT, wenn es dann dort auch anreichert, so das Zünglein an der Waage ist, der dann die Therapie letztlich doch zur Operation führt, weil es einfach dann doch relativ häufig wirklich auch Lungenkrebs ist. Und weil dieser Tumor, das hatte ich in der letzten Folge erzählt, so gefährlich ist, so häufig tödlich verläuft, ist einfach die Operation, wenn sie machbar ist, wirklich mit Abstand die beste Option. So, wenn man diese ganzen Untersuchungen gemacht hat, dann weiß man, wie groß der Tumor ist, man weiß, ob er Lymphknotenmetastasen gesetzt hat, im Bereich der Lungenwurzel, im Bereich des Mediastinums, das ist ja dieser Bereich zwischen den beiden Lungen, oder vielleicht sogar auf der anderen Seite, und ob es Metastasen gibt, ne, und wo die sind. Und dafür gibt es so eine Klassifikation, die heißt TNM-Klassifikation. Und das T steht für Tumor, das N steht für Nodes, also Knoten, damit sind Lymphknoten gemeint. Und das M steht für Metastasen. Und je nachdem, wie groß der Tumor ist, wie viele Metastasen in den Lymphknoten da sind, wo die sind genau und auch ob es Metastasen gibt, hat man dann ein sogenanntes TNM-Stadium, nicht Stadium, man sagt Stadium, aber letztlich gibt es nochmal ein richtiges Tumorstadium. wir haben es immer TNM-Stadium genannt, aber es ist was anderes als, es ist eigentlich eher ein Status. Ne? Zum Beispiel ein T1-Status ist, wenn der Tumor kleiner als 3 cm ist. Ne? T2 ist so 3 bis 5 cm. Aber wenn der Tumor klein ist und er wächst zum Beispiel in das Mediastinum hinein, dann ist es ein T4-Status. Das bedeutet, es ist ein bisschen komplizierter als nur durch die Größe gelagert. Und dann hängt es eben davon ab, wie, welches T, welches N, welches M-Stadium oder Status da ist. Und davon ist dann letztlich das Tumorstadium abhängig. Und wenn jemand zum Beispiel einen Tumor hat, also einen gesicherten Tumor, der kleiner als 3 cm ist, keine Lymphknotenmetastasen, keine Fernmetastasen, dann hat dieser Mensch einen T1, N0, M0-Status und damit hat er ein Stadium 1a. Gute Prognose im Vergleich zu allen anderen Stadien. Und das nur so vereinfacht gesagt, in Wirklichkeit ist natürlich viel, viel komplizierter. So, das bedeutet, man weiß jetzt, welcher Tumor das ist, man weiß, wie ausgebreitet der ist. So. Was man aber noch wissen muss, ist, wenn man jetzt zum Beispiel eine OP plant, eine Operation, ist dieser Mensch operabel. So, und das hat mehrere Dimensionen. Die eine Dimension ist, hat dieser Mensch dann noch genug Luft? Hat er noch genug Lunge übrig? Oder kann ich zwar den Tumor entfernen, theoretisch, aber dann kriegt dieser Luft nicht mehr genug, dieser Mensch nicht mehr genug Luft, um seinen Alltag zu bewältigen. Ne? Treppen zu steigen, wenn er im zweiten Stock wohnt, einzukaufen, je nachdem, Sport vielleicht zu betreiben. Also das berechnet werden muss, kann ich diesen Menschen überhaupt operieren, ne? Wenn das jetzt ein Tumor, der so ausgebreitet ist, dass man zum Beispiel eine Lunge entfernen muss, so die komplette rechte Lunge, weil sonst der Tumor nicht komplett entfernt ist. Und das muss dann berechnet werden. Und um das zu berechnen, braucht man Lungenfunktionsuntersuchungen. Ne, die beiden Standarduntersuchungen, die Bodyplethysmographie, ne, das ist dieser Lungenfunktionstest in der Glaskabine, wer schon mal bei uns in der Praxis war, kennt den. Die Diffusionskapazität, ne, wer bei uns in der Praxis war, weiß, das ist der Test, wo ich mal so 10 Sekunden die Luft anhalten muss. Dann auch eine Belastungslungenfunktion unter Umständen und eine Durchblutungsanalyse der Lunge. Das ist die sogenannte Lungenperfusionsszintigraphie. Und brauche ich nicht immer alles. Ne? Das bedeutet, hat jemand eine sehr gesunde Lunge, zum Beispiel eine FEV1, das ist jetzt ein Wert aus der Lungenfunktion von über 2 Litern beziehungsweise 80% des Solls oder mehr, und eine Diffusionskapazität von mehr als 60%, dann kann man pauschal sagen, dann kann dieser Mensch auch mit einer Lunge leben. Das bedeutet, immer eine kerngesunde Lunge, das muss man natürlich nochmal messen, ob die wirklich kerngesund ist, aber dann kann man theoretisch eine Lunge rausnehmen, also sprich einen Tumor entfernen mit einer kompletten Lunge und die Luft, die hinterher noch da ist, reicht für den Alltag. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man unter diesen Werten liegt, muss man es berechnen. Da gibt es Formeln für, will ich euch jetzt nicht mit langweilen, aber das funktioniert ganz gut. Ne? Das heißt, hinterher weiß man, wie gut es einem geht, es sei denn, es tritt irgendeine Komplikation auf. Ne? Das heißt, die Operation, die muss natürlich dann auch verdaut sein. Es geht jetzt um den stabilen Zustand nach Operation. Es gibt ja immer Fälle, wo doch irgendwas dann im Heilungsverlauf nicht so läufig sein soll. Ja. Und dann muss man natürlich wissen, ist dieser Mensch operabel, was das Operations- und Narkoserisiko angeht. Ne? Das bedeutet, es gibt dann ja eine anästhesistische Vorstellung und da hängt eben auch viel von den Vorerkrankungen ab. Ne? Das bedeutet, wenn es zum Beispiel eine Herzerkrankung gibt, ne? Wenn jemand einen Schlaganfall hatte, wenn jemand andere Lungenerkrankungen zum Beispiel hat, ne? Eine schwere COPD, ein schweres Lungenemphysem, kann es auch das OP-Risiko natürlich erhöhen. Und da muss man eben genau abwägen. Und was ich wichtig finde, ist, man muss aufklären. Und man muss am Ende die Patientinnen oder Patienten so gut aufklären, dass sie selber die Entscheidung treffen können und sagen können, okay, ich will das. Ja, ich will diese Operation machen. Ne? Ich denke, es ist relativ eindeutig, wenn das ein lokaler Tumor ist, die Diagnose sicher ist und man eigentlich weiß, wenn man den nicht rausoperiert, ja, dann macht er Probleme früher oder später. dann ist die Sache häufig klar, aber es ist oft nicht so klar, ne? Manchmal ist es so, dass man weiß, es ist ein Tumor, dann gibt es aber andere Therapieoptionen, dann gibt es Risikofaktoren, das ist OP-Risiko hoch. So, und dann ist die Frage, ne? Ist es richtig, diese OP zu machen oder nicht? Und ich habe noch ein Beispiel im Kopf. Das ist lange her. Damals war ich noch Arzt im Praktikum. Also ich habe mehrere Beispiele, aber ein Beispiel, was mir gerade einfällt beim Thema Operationsrisiko. Ich weiß noch, wir hatten einen Patienten mal auf der Station gehabt, ein älterer Herr. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, aber ich würde sagen, irgendwo zwischen 65 und 75, irgendwo dazwischen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass der relativ lange bei uns lag. Wir hatten, was Diagnostik angeht, das war so ein Fall, wo wir irgendwie kein Material bekommen haben oder irgendwie kein aussagekräftiges Material, und der lag schon ganz lange da. Und letztlich hatten wir immer gesagt, ja Mensch, den muss man dann doch operieren. Da muss man da einfach mal eine videoassistierte Thoraskopie machen. Und von außen da diesen Teil, wo diese tumorverdächtige Läsion ist, rausoperieren. So, und dann ist es weg, falls es ein Tumor ist. Und wenn es kein Tumor ist, ist es auch nicht schlimm, weil er trotzdem noch genug Luft hatte. Ja? Und ich kann mich daran erinnern, wie diese Gespräche gelaufen sind. Oberarztvisite, Chefarztvisite ständig. Ne? Ja, machen Sie es doch und so. Und irgendwie wollte er das nicht. Ne? Und irgendwann hat er dann doch gesagt, ja, er macht das jetzt. Und ich kann mich daran erinnern, dass es Komplikationen bei der OP gab, und er ist dann verstorben. So, das hatte mich damals so geschockt, weil letztlich alle Stimmen, sprich Stationsärztin, Oberarzt, Chefarzt, alle immer gesagt haben, machen Sie diese Operation. Ne? Das ist wichtig. Ne? Und so, als hätte er eine innere Stimme gehabt, die gesagt hat, nein, das geht nicht gut aus für mich. Ne? Und ich denke, dass die innere Stimme immer wichtig ist und dass man auch im Zweifel auf die innere Stimme hören sollte. Nur jetzt muss man aufpassen, ist es wirklich die innere Stimme oder ist es Angst, die die innere Stimme überlagert? Insbesondere, wenn man eine Angststörung hat, dann kann man sich, denke ich, nicht immer auf diese innere Stimme verlassen. Was vielleicht eine gute Empfehlung ist in solchen Fällen, ist wirklich mit Menschen zu sprechen, denen man vertraut. Ja, vernünftigen Menschen, denen man vertraut, die auch abwägen können, die eben auch sehen können, okay, warum, was könnte der Gewinn dabei sein, und was ist das Risiko? Ja, und dann spricht man mit den Menschen, auf deren Meinung man zählt, und am Ende trifft man eine Entscheidung. So. Und manchmal muss das reifen. Das bedeutet, auch wenn prinzipiell Eile immer geboten ist, was Tumor angeht, ist die eine oder andere Entscheidung reiflich zu überlegen. Und die Zeit muss man sich dann nehmen. Und da muss man vielleicht auch mehrere Gespräche führen und nochmal kommen und um Rat fragen und andere. Ja, und am Ende, ganz am Ende, muss man darauf hören, was sagt einem die innere Stimme. Und meine Erfahrung ist die, auch wenn ich zum Glück, jetzt klopfe ich mal auf Holz, solche schweren Entscheidungen, wo es wirklich um Tumortherapie und so weiter angeht, was mich betrifft, Gott sei Dank nicht entscheiden musste. Aber letztlich kann man, wenn es die ureigenste Entscheidung ist, glaube ich, alles irgendwie ertragen. Wenn man sagt, okay, habe ich so entschieden, muss ich vielleicht die Konsequenz tragen, selbst wenn es vielleicht nicht ausgeht, nicht gut ausgeht, ist es, glaube ich, einfacher, als wenn man dann auf jemand gehört hat und sich sein ganzes Leben vielleicht darüber ärgert und sagt, Mensch, wieso habe ich denn einfach jetzt nur auf den gehört? So. Das heißt, die reifliche Überlegung ist wichtig, auch um Frieden zu finden, egal mit welchem Verlauf, egal mit welcher Entscheidung. So, fast 40 Minuten. Viertel vor 10. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Also, es wird ein Dreiteiler, würde ich sagen. Mal gucken. Also Therapie ist viel, aber ich werde da, glaube ich, ein bisschen vereinfachen müssen. Ganz einfach, weil der, zumindest der Teil, was Chemotherapien angeht, einfach so kompliziert ist. Und ja, ich denke, das werden wir im nächsten Teil schaffen. Insofern Teil 3. Da wird es dann um die verschiedenen Therapieformen gehen, was Lungenkrebs angeht. Ansonsten möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel erzählen. Ich bin geschafft, muss man sagen. Die Woche war stressig. Die war vor allem stressig wegen unseres Praxisumbaus. Da will ich jetzt auch nicht in die Details gehen, aber ja, ich muss mich auch jetzt am Wochenende erholen und hoffe, dass es mir gelingt, Kraft zu schöpfen. Und ja, das Wetter, was zwar kalt ist und trocken ist, aber irgendwie auch schön ist, ja, dass ich die schönen Seiten davon finde und sehe und es mir irgendwie gelingt, Kraft zu schöpfen, um jetzt die nächsten Wochen durchzustehen. Wer weiß, was die Wochen noch bringen, was den Umbau angeht. Gut, ja, achtet auch auf euch. Ich hoffe, euch gelingt es auch, Kraft zu schöpfen, sich zu erholen, sich nicht zu sehr stressen zu lassen vom Leben. Und dann gibt es nächste Woche wieder die dritte Folge aus der Serie Bronchialkarzinom. Und ja, macht's gut. Hakuna Matata. Bis dann. Ciao.